Die meisten von uns haben für dieses Jahr, wir sagen dazu, Neujahrsvorsätze. Wünsche an sich selbst, wie es in diesem Jahr werden soll. Manche wünschen sich, die letzten 5 Kilo, die zu viel sind, dieses Jahr soll's klappen. Andere haben vor, wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Ich wollte schon immer einmal zu den Seychellen. Dieses Jahr muss es klappen. Wir haben bestimmte Wünsche an das Jahr, Hoffnungen, Sehnsüchte. Manches können wir selber steuern und dafür sorgen, dass es in Erfüllung geht. Andere Dinge haben wir nicht in der Hand. Leben, Gesundheit, Erhalt der Arbeitsplätze, vieles von dem, was so unser Leben sehr elementar bestimmt, ist mitunter gar nicht in unserer Verfügung. Ein neues Jahr. Wir schauen hinein, wir planen. Wir haben Ideen von, da könnte der Urlaub liegen. Das könnten wir machen. Wir haben Geburtstage, Jubiläen, die vor uns liegen, die wir feiern müssen. Wir haben für uns den Zuwachs der Gesamtfamilie vor Augen, dass wir merken, einmal Oma, einmal Opa ist nicht genug. Da kommen noch andere Ereignisse auf uns zu, auf dass das Haus sich fülle. Ein neues Jahr. Wir schauen drauf, wir haben Hoffnungen, wir wünschen uns, dass es gut geht. Am Anfang gleich die Frage für dieses neue Jahr an uns, ist dieses neue Jahr, das vor uns liegt, schon in unserem Denken grundsätzlich, elementar verknüpft mit Jesus? Mir ist aufgefallen für mich selber, dass wir viele Dinge haben im Herzen, im Kopf, die wir so bewegen und wir wünschen uns irgendwie, dass der Herr segnet. Aber so richtig personalmäßig in der Erwartung, Herr Jesus, du und ich, wir zwei, durch dieses Jahr. Was ist eigentlich dein Wunsch an mich für dieses Jahr? Was wünschst du dir von mir? Es ist ja immer relativ einfach, sich von anderen etwas zu wünschen. Also in der Eheseelsorge weiß man, eine der größten Probleme für unglückliche Ehen, die sicherste Empfehlung ist, grundsätzlich zu erwarten, dass der andere mich glücklich macht. Mach du mich glücklich. Und wenn ich nicht glücklich bin, dann hast du was verkehrt gemacht. Also streng dich gefälligst an. Ich sag dir, ob es gereicht hat. Eigentlich die sicherste Bank, dass es den Bach runtergeht. Manchmal denke ich mir so, wir haben eine Erwartungshaltung an Gott. Segne du mich, mach du mich rundrum wohlfühlfähig. Steuer es so, dass alles gut ist. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, dass wir an Gott Wünsche haben. Er möge uns segnen. Er möge uns Gutes zuwenden. Aber nicht immer ist das, was ich mir wünsche, aufgehoben in dem, was Gott sich für mich in dem kommenden Jahr gedacht hat. Das ist manchmal anders. Manchmal ist es vielleicht so, dass Gott einen Wunsch an mich hat. Ich wünsche dir ein gutes, ein gesegnetes Jahr. Und wenn Gott so etwas sagt ins Herz, ist meistens immer so eine Spannung dabei, dass man so innerlich merkt, da kommt noch was hinterher. Da hat doch Gott bestimmt noch was auf dem Herzen. Ja, vielleicht ist es so, dass Gott sich von mir konkret etwas wünscht, dieses, ich möchte, dass deine geistliche Wohnung wieder etwas aufgeräumter wird. Wir müssen einmal über deine Freizeitgestaltung reden. Ich finde, du redest immer nur dann mit mir, sagt vielleicht Gott, wenn du was willst, aber mehr tauschen wir eigentlich nicht aus. Wir kennen das manchmal so aus von früher, als noch die Bundeswehrzeit für alle galt, gab es diesen Spruch, liebe Mama, willst du deinen Sohn schnell retten, schicke Geld und Zigaretten. Und so ein bisschen haben wir die Haltung auch zu Gott hin. Herr, willst du dein Kind schnell retten? Ja, dann zack, lass Segen vom Himmel brettern. Irgendwie so. Aber vielleicht hat Gott eine andere Perspektive. Vielleicht sagt Gott, ich möchte mit dir reden über das, was dir und was mir wichtig ist. Ich möchte dich entwickeln im kommenden Jahr. Ich würde gerne, dass du in diesem Jahr, das vor dir liegt, ein Stück neues Land unter die Füße nimmst, ein Stück neuen Acker bebaust, hineinwächst in eine Aufgabe, die du dir vielleicht gar nicht zugetraut hast. Ich möchte dich herausfordern, geistlich zu wachsen. Ein neues Jahr. Wir haben unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, manchmal sehr konkret, manchmal auch nicht. Und dann gibt es noch die Seite, dass Gott sich etwas denkt und wünscht für uns. Dass Gott möchte, dass in unserem Leben etwas sich ändert, verfestigt, wächst, eingeübt wird. Dass ich vielleicht hörfähig werde für seinen Geist. Dass ich im Lesen der Bibel aufmerksamer bin. Dass ich mehr mit ihm rechne in meinem Alltag und nicht nur am Sonntag. Kann also sehr verschieden sein, was Gott sich wünscht. Gott hat so seine Herzensanliegen auch für uns. Das Losungswort für dieses Jahr kommt aus der Offenbarung. Und da schaut der Seher Johannes, der Apostel Johannes, nicht nur in ein neues Jahr, sondern der Apostel Johannes schaut in einen neuen Himmel, in eine neue Erde, in eine Zukunft leuchtend, herrlich mit Gott. Er beschreibt es sozusagen als die Braut, das neue Jerusalem. Und er beschreibt die Qualität des Lebens, die diese Zeit, die auf uns zukommen wird, bei Gott haben wird. Siehe, das Zelt Gottes unter den Menschen, Offenbarung 21, ab Vers 3 lese ich einmal das Wort, was wir auch kennen, was wir oft zitieren in anderen Zusammenhängen als jetzt vielleicht heute Morgen, vielleicht eher am Zusammenhang mit Grab und Trauer. Siehe das Zelt Gottes unter den Menschen und es wird, und er wird bei ihnen sein Zelt aufschlagen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein und er wird abwischen jede Träne von ihren Augen und es wird keinen Tod mehr geben, auch keine Trauer, kein Klagegeschrei, keine Mühsal wird es mehr geben, denn das Frühere ist vorbei. Das ist die neue Zeit, die Johannes sieht. Das ist die Ewigkeit, auf die wir zugehen. Das ist die Verheißung für eine Zeit ohne Leid, ohne Not, ohne Beziehungsstress, ohne Krankheit, ohne endliches Leben, sondern eine Zeit der unendlichen Liebe, Größe, Klarheit, Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Es steht so kraftvoll, so monumental da drin in diesem Wort, dass er wird mit ihnen sein. Er selbst wird unser Gott sein. Er wird unter uns sein. Das ist Herrlichkeit. Kein Bitten, kein Sehnen, kein Mangel, sondern die alles erfüllende Gegenwart Gottes, die hell macht, die froh macht, die satt macht. Ich weiß gar nicht, ob wir das so vor Augen haben. Wir leben ja sehr immer im Hier und im Jetzt. Aber das einmal zu haben, so ein, wie soll ich sagen, so eine Vorstellung vom, na, wir sagen dann ja auch im Umgangssprachlichen vom Paradies, paradiesische Zustände, so goldene Wasserhähne, breite Straßen, Palmen. Und dass wir denken, okay, Urlaub in Katar oder wo warst du? Ja, dass diesen Glamour, was wir auch aus Märchenbüchern zum Teil kennen, so von früher, Schätze. Ja, oder bei alten Aufnahmen, wenn wir dann sehen, wo die Seefahrer, die Piraten ihre Schätze in Höhlen haben, dann kommt man um die Ecke und dann glitzert es und alles, überall Ketten und Gold und so herrlich, einfach schön. Unsere Jüngste war jetzt kürzlich da, dann sagte sie, sie ist da durch die Straßen gelaufen, war wunderbar, mit einem Mal hört sie wunderbares Vogelgezwitscher. Dann guckt sie sich um und denkt, Moment, Wüste, kein Baum, kein Strauch, wo sind die Vögel? Im Lautsprecher, natürlich. Beschallung von paradiesisch. Aber wenn Gott da ist, wenn Gott in der Nähe ist, wenn Gottes Gegenwart um uns herum ist, wenn wir in ihm aufgehoben sind, dann heißt das, da sind auch alle unsere Sehnsüchte aufgehoben in ihm. Unsere Gesundheit ist aufgehoben in ihm. Und kein Problem mehr. Das Gefühl, etwas zu verpassen, ist nicht mehr in unserem Kopf, weil wir spüren, wir sind am Ziel, weil es herrlich ist. Alle Hunger, alle Sehnsucht, alles Gieren nach Bedeutung, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wichtigkeit, aufgehoben in Gott. Man denkt, kann es das geben? Ist das möglich? Die Bibel redet davon. Und sie wird nicht müde, in wunderbaren Bildern davon zu reden, die man manchmal auch am besten versteht, wenn man weiß, wie heiß, staubig, trocken und entbehrungsreich Wüste ist. Der Kontext, in dem heraus sozusagen Johannes schreibt, aus dem vorderen Orient, der damals schon so ähnlich war, wo Wasser eine unglaubliche Bedeutung hat, mehr noch als im dauerverregneten Deutschland gerade. Wir haben ja eher so viel Regen, dass wir sagen, es ist genug Wasser. Aber wenn man in einer heißen Umgebung wie der Wüste lebt, kann es gar nicht genug Wasser geben. Überlebenswichtig. Und in der Gegenwart Gottes alles gestillt, alles aufgehoben. Ein neues Jahr ist immer auch für uns eine neue Herausforderung, uns anzustrengen, irgendwie unserem Leben Bedeutung zu geben, irgendwie etwas zu erfahren, was uns Glauben macht, dass es in die Ewigkeit hält. Wir haben so eine Sehnsucht nach Event, nach Bedeutung, nach etwas erleben, was bleibt. Und doch erleben wir, kaum ist es vorbei, das große, das tolle, das lang erhoffte Konzert, ist unser Alltag auch wieder da und die Sehnsucht ist wieder da. Bin nicht gegen Konzerte, bin nicht gegen Ausstellungen oder überhaupt nicht. Ich will nur sagen, es macht nicht satt, es bleibt nicht, es ist der Vergänglichkeit unterworfen. Alles, was wir versuchen, bleibend für uns zu erwirken, irgendwann spüren wir, es geht vorbei. Es geht vorbei. War's das jetzt, sagen manche. Das neue Jahr ist wieder ein Jahr voller Chancen, voller Möglichkeiten. Aber auch dieses kommende Jahr wird wahrscheinlich einen 31.12. haben und dann ist es wieder vorbei und ein anderes, ein weiteres neues Jahr liegt vor uns. Und der Rückblick ist dann wieder ähnlich. Hat es uns satt gemacht? hat es uns weitergebracht? Und wir werden wieder fragen, weitergebracht in welchem Zusammenhang? Reicher gemacht, worin? Sind wir nur älter geworden, weil die Zeit vergangen ist? Oder sind wir anders geworden, gereift? Hat das Leben mit den Menschen, hat das Leben mit Gott in mir Veränderung bewirkt und Spuren hinterlassen? Habe ich eine andere, eine neue Seite von Jesus kennengelernt? Ist etwas in der Beziehung zwischen mir und ihm tiefer geworden, fester geworden, belastbarer geworden? Unser Losungswort für dieses Jahr schließt sich an die angeführten Verse an und da heißt es, und der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Ist das nicht schön? Nicht nur anders, sondern neu, ein neuer Himmel. Wirklich alles neu in der Gegenwart Gottes. Schreib diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Und er sagte auch zu mir, ich bin der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Ich will dem Dürstenden umsonst zu trinken geben vom Quell des Lebenswassers. Nicht erst im Himmel wird Gott uns dieses Wasser geben, sondern dieses Wort ist geradezu so, als wenn es aus der Ewigkeit schon hier in die Endlichkeit unseres Lebens fließt. Die Quelle dieses Lebens ist schon im Himmel. Die Quelle dieses Lebens ist bei Gott. Und er sagt, ich will euch dieses Quellwasser, dieses lebendige, das lebendige Wasser ist immer Quellwasser, nicht abgestandenes Brackwasser, sondern frisches, sprudeliges, kühles, frisches Wasser inmitten der Wüste, inmitten der Hitze. Wasser, das aus der Erde kommt und das trinkbar ist, ist in der Regel meistens kühl. Die Umgebung immer fast ein bisschen heißer. Und Gott sagt, ich will euch dieses Wasser geben. Ich will es euch ohne Rechnung geben. Ihr müsst dafür nicht bezahlen. Aber etwas Interessantes ist an diesem Bild noch dran, dass ich uns deutlich machen will. Gott verschleudert das Wasser nicht. Gott kommt nicht mit der geistlichen Gießkanne und bewässert alle ein bisschen. Sondern das Angebot Gottes, dieses Bild, ist vom Alten Testament von Jesus aufgegriffen und noch einmal bis in die Offenbarung hineingegeben worden. Es heißt dann zum Beispiel, ein Kapitel später, kurz vor Schluss der Offenbarung, und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, soll sprechen, komm, und wen es dürstet, der komme. Und wer will, der empfange lebendiges Wasser umsonst. Dieses Wasser, das Gott uns anbietet, ist ein Angebot. Er sagt, ihr könnt es haben, du darfst es haben. Es wird nichts kosten. Aber du musst kommen. Du musst es wollen. Und dieses Wollen tut weh. Ich mach uns mal mit dem Wollen diese Verbindung heute Morgen. Das lebendige Wasser zu wollen, tut weh. Warum? Weil es verbunden ist mit einem Blick in den Spiegel, den Gott uns vorhält, worin wir uns erkennen, wer wir im Licht Gottes wirklich sind. Und dort wird die Diskrepanz, der Unterschied zwischen dem, was heilig ist und was Gott ehrt und was Gott will, sichtbar und dem, wer wir wirklich sind. Da kann ich mir nichts mehr in die Tasche lügen. Da kann ich mir nicht mehr einreden, ich bin völlig in Ordnung. Wenn ich in die Gegenwart Gottes komme und sage, Herr, ich will dieses Wasser, dann wird unser Leben durchsichtig für ihn in seinem Blick. Er sieht all die Untiefen, all die Schattenseiten, all das Schwere unseres Lebens, die Wunden, die Sehnsüchte und auch eben unsere Sünden. Es gibt die Geschichte im Johannesevangelium Kapitel 4, wo dieses Motiv von dem Bild des Wassers schon vorkommt, als Jesus die Samaritanerin am Brunnen trifft. Und in dieser Begegnung, das ist das Faszinierende, sagt Jesus ihr, stimmt, du hast, bring deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen. Er sagt, ja, stimmt. Fünf hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht deiner. Das ganze Drama, die Enttäuschung, die Lebenssehnsucht, das benutzt werden von Männern, all das Schmerzhafte dieser Frau, all ihr Verruf, den sie in dem Dorf auch zu erdulden hatte, wird in dem Moment vor dem Angesicht Gottes für sie sichtbar, spürbar, erlebbar und vor Gott auch. Gott wendet sich aber nicht ab, sondern Gott sagt, du brauchst frisches Wasser. Du brauchst Lebensqualität aus der Ewigkeit. Du brauchst Vergebung der Sünden. Komm, sagt Gott, und wenn wir kommen, dann kommen wir in sein Licht. Und immer wenn man Licht macht, sieht man, ganz ehrlich, die Unordnung oder den Staub. Immer. Ist so. Nur wenn man es dunkel hat und tappt, ja, dann kann man sich einbilden, alles ist aufgeräumt. Wenn man sich den letzten Weg, der stolperfrei gewesen ist, gemerkt hat, dann klappt das. Aber sonst, wenn wir Licht machen, wird nicht nur das Schöne sichtbar, nein, eigentlich wird sichtbar, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Die Losung für das kommende Jahr ist die Einladung, in die Gegenwart Gottes zu kommen und lebendiges, also quellfrisches Wasser zu bekommen. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, wo er diesen Ruf eben auch schon sozusagen, wo wir den Ruf aus seinem Munde hören, im Johannesevangelium Kapitel 37, 38 heißt es, wen dürstet, der komme. Es ist nicht so, dass wir sagen könnten, wen dürstet, der gebe die Bestellung auf, es wird geliefert. Nein, wen dürstet, der komme, wir sollen kommen. Wen dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Es ist diese Bewegung, in die Gegenwart Gottes zu kommen und zu sagen, ich brauche dein quellfrisches Wasser. Wofür? Ich brauche es, um all jene Sehnsüchte bleibend bis in die Ewigkeit hinein zu füllen, die in meinem Leben sind. Wir alle, das ist nicht schlimm, haben Sehnsüchte in uns nach Anerkennung, nach Bedeutung. Wir möchten gerne erleben, dass wir etwas wert sind und dass wir wertgeachtet sind. Wir möchten erfahren, dass Menschen zu uns stehen und ein anderer zu mir sagt, ich hab dich gern. Ich liebe dich. Aber all das kann zerrissen werden, all das kann zerstört werden, all das kann untergehen im Alltag, all das kann verloren gehen. Es ist endlich und irdisch. Aber das Angebot Gottes ist, es gibt aus meiner Quelle Leben und Beziehung mit mir, die beginnt schon hier und geht in die Ewigkeit. Mündet ein in einer Zeit, wo es ohne Träne, ohne Tod, ohne Beziehungsstörung, ohne Schuld ein Leben in meiner Gegenwart, in meinem Licht gibt. Und es kann für dich, wenn du willst, heute beginnen. Es geht um die Quelle des Lebens. Es geht darum, dass wir aus dem Wasser trinken. Ich will dem Durstigen geben. Ich will dem, der wahrgenommen hat, ich habe Sehnsucht, ich habe Durst, ich bin bedürftig, ich brauche etwas für mich, was mich hält, was mich ausfüllt, was mich innerlich ruhig macht, was mir Frieden schenkt. Ich brauche etwas, ich brauche eine Erneuerung, eine Veränderung, eine Berührung. Ich leide an diesem Leben, ich leide an diesem Mangel. Ich leide an dieser Vorstellung, dass eines Tages alles zu Ende ist, ohne Zukunft. Und Jesus sagt, wer Durst hat, wer Sehnsucht hat, wer in seiner Existenz seine Bedürftigkeit erfährt und daran leidet, komm zu mir. Ich gebe dir von der Quelle des Lebens umsonst. Und das Schöne daran ist, dass derjenige, der trinkt, derjenige, der sich einladen lässt, derjenige, der sozusagen die Begegnung mit der Quelle des Lebens hat, selber zu einem Ort der Quelle wird. Selber zu jemandem wird, bei dem andere spüren, du hast etwas, was ich nicht habe. Wir haben das manchmal ja in Zeugnissen, in Berichten, die Menschen unter uns geben, wenn sie sagen, wir sind zu euch gekommen, wir sind reingekommen in eure Gemeinde und wir haben festgestellt, hier war so eine Atmosphäre von Liebe, von Wärme, von Annahme, das war so positiv, das war so herzlich. Da spüren Menschen, ohne dass man etwas sagt, von einem Wesen Gottes unter uns und bei uns und sie merken, es ist anders, es berührt mich, es geht mir im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Es berührt mich innerlich in meiner Seele. Wer dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift, Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Leib fließen. Das ist Gottes Angebot. Für dieses Jahr, für uns grundsätzlich, dass wir aus der Begegnung, aus der Beziehung mit ihm unsere Bedürftigkeit sehen, aber auch stillen können, weil er uns berührt mit seinem guten Heiligen Geist und weil er in uns Sehnsüchte zum Ziel bringt. Es gibt ein wunderbares Lied, ich will es uns einfach mal vorlesen, keine Angst, ich werde nicht singen. Da heißt es, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Ist nichts Schlimmes, also schön, hat Gott gemacht. Schöne, große Welt. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Eine Sehnsucht wird hier beschrieben. Die Sehnsucht eines Menschen, die nicht aufgeht in Endlichkeit. Ich liebe manche alten Lieder deshalb, ich lebe sehr stark vom Text, weniger von der Musik, weil darin für mich unglaublich Leben bedacht worden ist. Da hat jemand sein Leben angeschaut und über sein Leben nachgedacht und daraus Poesie gemacht, die dann auch noch vertont wurde. Ich habe die Menschen gesehen. Sie suchen früh und spät. Sie schaffen, sie kommen und gehen. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie schaffen spät und früh und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Wir kennen das, auf manchen Grabsteinen steht es dann manchmal so als letzter Gruß, Arbeit war sein Leben. Man kann nur hoffen, dass da kein Traktor vergraben ist. Arbeit war sein Leben. Manche ehrt das ja, wenn man das so sagen kann. Er hat sein Leben lang geschafft. Aber er ist nichts geblieben. Er hat nichts mitnehmen können. Sie suchen, was sie nicht finden. Das ist interessant. Die Beschreibung der Menschen von uns, damals wie heute, wir suchen Bedeutung, wir suchen, was sie nicht finden. Sie finden es nicht in Liebe, in Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wir schmunzeln da so drüber. Dass wenn man etwas sucht, wenn man lebt, wenn man in dieser schönen großen Welt ist, muss immer alles schlecht machen mit der Sünde. So. Aber es ist so, dass wenn man lebt, man wird schuldig vor Gott an Menschen, in dem, wie man unterwegs ist. Man sucht Ehre und Glück, aber es bleibt nicht. Es macht nicht satt. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe alles erreicht. Mit 45 ein Haus, zwei Autos, eine Frau, zwei Kinder. Ich bin sogar noch gesund, aber mein Inneres, mein Herz ist leer. Das Leben macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist so leer. Es macht nicht satt. Und dann kommt es, es ist ein Ruf vorhanden für das arme, für das müde Herz, das gesucht hat. Sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle, nah und fern, fern und nah, in des Gotteslammes Wunden am Kreuze von Golgatha. Und da ist dieser Jesus, der ruft, wenn du Durst hast, wenn du Leben suchst, komm. Komm, ich will dir Leben geben. Ich will deine Sehnsucht mit dir besprechen und will mein Leben und meinen Geist in dein Leben geben. Ich will dir mein Wort geben. Das ist die Losung für dieses Jahr, für alle Christen, für uns in unserer Gemeinde, in unserem Land. Und gleich, wenn wir Abendmahl feiern, zwischen Brot und Wein, will ich zwei Körbchen durch die Reihen geben, wo man sich eine Karte ziehen kann. Die Kärtchen sind verdeckt und man sieht nicht, was drin ist. Vielleicht sagt der eine oder andere, Herr, schenk mir ein Wort, das ein Impuls von dir ist. Ein Wort, das mich auf eine Spur bringt in meinem Leben. Ein Wort, das ein Stück quellfrisches Wasser für mich wird. Vielleicht ein Trost, eine Ermutigung oder ein liebevoller Hinweis für ein Thema, wo du den Eindruck hast, da müssen wir mal miteinander reden. Aber schenk, dass dein Wort für mich frisch, lebendig wird, dass es mir hilft, in diesem Jahr einen Blick, einen Fokus zu bekommen, wo du mit mir gerne weiter reden möchtest, wo du mir Gutes tun möchtest, wo ich erlebe und erfahre, da schenkst du mir quellfrisches Wasser von dir aus deiner Hand. Ein neues Jahr 2018. Wenn ich uns wünsche, dass wir ein gesegnetes Jahr haben, dann meine ich damit, ich wünsche uns ein Jahr, in dem wir bewusst Erfahrungen mit Jesus machen. Ein Jahr, in dem wir lebendig neu Jesus hören, erfahren und wo wir mit ihm reden über das, was ihm wichtig ist für mein Leben. Wo es nicht nur darum geht, dass wir Jesus sagen, was wir uns wünschen. Ganz ehrlich, da habe ich keine Sorge, das werden wir immer wieder ihm sagen. Das werden wir nicht vergessen. Bestimmt nicht. Vergessen tun wir eher den Gedanken, Herr, habe ich dich eigentlich schon gefragt, was du dir wünschst? Die Frage ist nicht so präsent. Aber vielleicht geht sie dieses Jahr ein wenig öfter mit uns mit, dass wir den Herrn fragen, was ist dir für mich wichtig? Was möchtest du mir sagen? Wir denken daran in der Offenbarung, in den ersten Kapiteln, die Sendschreiben Gottes an seine Gemeinden. Das waren so Momente, wo Gott etwas sagt, was ihm wichtig ist in Bezug auf die Gruppe der Menschen in der Gemeinde. Und das gibt es auch im Persönlichen, dass Gott uns etwas sagen möchte, was ihm für uns in unserem Leben so wichtig ist. Das Angebot Jesu ist klar. Ich will dem Durstigen geben. Wenn du deinen Durst, deine Sehnsucht ihm sagst, ist die Verheißung und die Zusage Gottes, ich werde dir aus der Quelle frischen, lebendigen Wassers geben. Aus meinem Leben will ich dir geben. Ich werde dir begegnen. Ich will deine Sehnsucht ernst nehmen. Und ich will dir von meiner Seite, von meiner göttlichen, bleibenden, lebendigen Qualität etwas jetzt schon in dieser Zeit in dein Leben geben. Und wir werden merken, wenn Gott etwas gibt, das macht den Unterschied. Wenn Gott etwas gibt, stellt sich dieses Hunger- und Durstgefühl, wie wir es aus irdischen Kontexten kennen, nicht ein. Wenn Gott etwas gibt, dann bleibt es in mir. Wenn Gott etwas gibt, dann wächst es. Wenn Gott etwas gibt, wird daraus Neues in mir geboren, an Freude und Dankbarkeit auf das, was kommt. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Kommen müssen wir. Ihm sagen, ich habe Durst, müssen wir. Antworten, geben tut er. Und glaubt mir, wenn wir so zu ihm kommen, wenn wir ihm unsere Bedürftigkeit sagen, dürfen wir in ein Angesicht schauen, das uns anlächelt, das uns zugewandt ist, das sich freut, dass wir da sind und dass wir ihm vertrauen und sagen, meine Sehnsucht, Herr, kannst nur du stillen. Und der Herr wird sagen, komm, trink, hier ist mein Wasser für dich. Amen.